Frieden. Abnoti erreicht. Na, nicht. Kamakami. Jemand, der den Wunsch hat, sich Wünsche zu erfüllen. Jemand, der den Wunsch, sich Wünsche zu erfüllen. Hat unter Umständen was mit uns zu tun. Nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, sie wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen. Und nicht derjenige, der danach trachtet, solche Wünsche zu befriedigen. Erläuterung. Obwohl der weite Ozean immer voller Wasser ist, wird er vor allem während der Regenzeit mit noch mehr Wasser gefüllt. Aber der Ozean bleibt der gleiche, unbewegt. Er wird nicht aufgewühlt und er tritt nicht über seine Ufer. Und das Gleiche gilt auch für einen Menschen, der im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist. Solange man den Matte und Körper hat, werden die Forderungen des Körpers nach Sinnenbefriedigung bestehen bleiben. Ein Gottgeweihter jedoch wird durch solche Wünsche nicht gestört, da mit allem ausgestattet ist. Ein Krishna-bewusster Mensch kennt keinen Mangel, denn der Herr sorgt für all seine materiellen Bedürfnisse. Daher ist er wie der Ozean, immer in sich selbst erfüllt. Wünsche mögen zu ihm kommen, so wie das Wasser der Flüsse, das in den Ozean strömt. Doch er bleibt in seinen Tätigkeiten stetig und wird von Wünschen nach Sinnenbefriedigung nicht im geringsten gestört. Das ist der Beweis dafür, dass jemand Krishna bewusst ist. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt, also jetzt hören wir den Beweis dafür, dass jemand Krishna bewusst ist. Eine interessante Frage. Worin finden wir tatsächlich die Merkmale einer Krishna-bewussten Person? Murli Manohara. Jemand, der den Wunsch nach Sinnbefriedigung aufgegeben hat. Akraub hat geschrieben. Ja. Jemand, der immer glücklich ist. Haben wir auch schon mal gehört. Jemand, der sich ständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Also wer das tut, der ist Krishna bewusst. Jemand, der auch die anderen Teilchen von Krishna liebt. Vasudeva, Savam Iti. Vasudev ist überall, Krishna ist überall. Rainer. Jemand, der andere inspirieren kann, Krishna zu dienen. Gestört sein geht. Jemand, der ungestört ist, auch wenn es Gründe gibt, so gestört zu sein. Jemand, der immer an Krishna denkt und Krishna nie vergisst. Krishna Shakti. Jemand, der Krishnas Wünsche kennt und entsprechend danach handelt, das ist ein Krishna-Bewusstsein. Jemand, der ohne Vergehen chantet, warum lachst du? Glaube ich, ein nervöses Lächeln lachen eher, weil man merkt. Jemand, der Krishna überall sieht. Ja. Noch ein Versuch, ja, okay. Sie sind alle richtig, was Sie sagen. Jemand, dessen Anblick einen an Krishna erinnert, der ist Krishna bewusst. Mhm. Gut, wir haben also ein paar Definitionen. Jetzt hören wir die Definition, die Prabhupada hier gibt. Er hat mehrere Definitionen gegeben. Wir jetzt die hier. Also, hier kommt jetzt der Beweis dafür, dass jemand Krishna bewusst ist. Doppelpunkt. Er hat alle Neigungen zu materieller Sinnenbefriedigung verloren, obwohl die Wünsche vorhanden sind. Also Wünsche sind noch da, aber die Neigung, sie zu erfüllen, ist nicht da. Er will nicht danach handeln. Da er im transzendentalen liebenden Dienst des Herrn zufrieden ist, kann er stetig bleiben wie der Ozean und daher vollständigen Frieden genießen. Andere jedoch, die Wünsche nach Befreiung haben, ganz zu schweigen von denen, die nach materiellem Erfolg streben, können niemals Frieden erlangen. Und diejenigen, die fruchtbringenden Tätigkeiten nachgehen oder nach Erlösung streben, und auch die Yogis, die mystische Kräfte begehren, sind aufgrund ihrer unerfüllten Wünsche alle unglücklich. Der Mensch im Krishna-Bewusstsein hingegen ist im Dienst des Herrn glücklich. Und er hat keine Wünsche, die zu erfüllen wären. Ja, er wünscht sich nicht einmal Befreiung aus der sogenannten materiellen Knechtschaft. Geweihten Krishnas haben keine materiellen Wünsche und daher leben sie in vollkommenem Frieden. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Sarasvati Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyadi Shatane Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Arpuyamanam achala pratishtam samutram apa pravishanti yatvat tadvat kamayam pravishanti sarve sashantim apnoti nakama karmi. Nur, wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen und nicht derjenige, der danach trachtet, solche Wünsche zu befriedigen. Aus den Schriften lernen wir, dass es drei Ergebnisse gibt im Umgang mit materiellen Wünschen. Man wünscht sich etwas und man kann es nicht bekommen und ist dann frustriert. Nicht? Jemand, der, sagen wir mal, an einer großen Liegenschaft vorbeigeht, einem großen Anwesen mit einem herrschaftlichen Haus, der aber arm ist und sich wünscht, so ein Haus zu kriegen, das mehrere Millionen vielleicht kostet, und er kann es nicht bekommen. Er ist enttäuscht, wenn diese Wünsche nicht nachlassen. Nicht? Man wünscht sich etwas und man bekommt es nicht. Das ist enttäuscht. Das zweite ist, man wünscht sich etwas, man bekommt es auch, aber es erfüllt nicht die Erwartungen. Das ist sehr oft in dieser Welt zu sehen. Das ist ein großes Problem für Menschen, die das Karma haben, berühmt zu werden, und die wirklich daran gearbeitet haben, berühmt zu werden, dann diese Position auch erlangen, mit viel Arbeit, aber merken, das erfüllt sie überhaupt nicht, diese Position. Man wünscht sich etwas, man bekommt es, aber die Erwartungen werden nicht erfüllt. Zum Beispiel ist das ein Problem für die Menschen, die im ehemaligen Teil der DDR gelebt haben. Es ist ein echtes Problem, was also auffällt. Die haben sich so gefreut auf diese Situation, das Verschwinden der Grenze. Aber es kam dann auch, aber die Erwartungen sind bei weitem nicht erfüllt worden. jetzt fühlen sich diese Menschen ausgenutzt von Westdeutschland. Nicht? Sie sind arm geblieben, mehr Geschäfte haben zugemacht. Großes Problem, die wissen mit ihren Frustrationen nicht umzugehen und es wendet sich dann gegen um in Hass gegen zum Beispiel Ausländer und in dem Beginn der Nazi-Ideen. Nicht? Die fassen da schnell Fuß und verbreiten sich oder haben sich jedenfalls verbreitet. Ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand, also vor Indien hatten sie sich schnell verbreitet. Nicht? Da kippen die ganze Teile der Gesellschaft um diese Frustration und Hass Ausdruck zu geben. Der dritte Punkt ist, man wünscht sich etwas, man bekommt es, es erfüllt auch sozusagen die Erwartungen, wahrscheinlich waren sie da nicht sehr hoch gesteckt, die Erwartungen, aber man verliert das. Und das ist lässt nach. Das sind drei Möglichkeiten, die es gibt. Und in all diesen, für all diese drei Möglichkeiten geben uns die Shastras reichhaltige Beispiele. So für den ersten Fall, man wünscht sich etwas und bekommt es nicht. Es gibt einen Brahmana, der sich sehr intensiv etwas gewünscht hat, war sehr, sehr arm. Und schließlich ging er vor Lord Jagannath und sagte, mein lieber Herr, wenn du nicht willst, dass ein Brahmana getötet wird, dann musst du mir jetzt Reichtum geben. Und er setzte sich hin und wollte sich zu Tode fasten. Aber noch immer wurde er nicht reich. Und so war er frustriert. Kann man verstehen. Man wünscht sich etwas und man bekommt es, aber es erfüllt nicht die Erwartung, dass es im materiellen Leben auch sehr stark in bei materiellen Hochzeiten, die heiraten und versprechen sich da sehr viel, aber ich habe gehört, die Scheidungsquote liegt jetzt schon bei, 50%, also in manchen, jede dritte, glaube ich, in Deutschland wird getrennt, jede Ehe. Also, anyways, das ist nichts aus den Schriften, sondern aus der bunten Illustrierten. Ich glaube, ihr kriegt den Punkt. Pururava ist ein Beispiel für den dritten Fall. Es war ein König, der sehr intensiv den Wunsch hatte nach der Gemeinschaft mit einer Frau, nämlich mit Uvashi. Und für eine gewisse Zeit war auch Uvashi mit ihm zusammen, aber nachdem ihre Zeit abgelaufen war, ging sie zurück, woher sie gekommen war, zu den himmlischen Planeten. Und Pururava wurde verrückt vor Trennungsschmerz. Wir sehen im Bhagavatam sehr eindeutig beschrieben, wodurch der arme Pururava durchging. Der verlor das, was ihm sehr teuer war. Und seine Wünsche waren noch lange nicht erfüllt. Und er wurde so zerstört, dass er sich nicht mehr, er konnte nichts mehr tun. Er dachte immer nur an Uvashi. Mit Pururava, das ist für die indologisch Interessierten unter euch von Bedeutsamkeit, bekam der vedische Vorgang einen Knick in der Linse. Das heißt, statt das Opfer Pururava, sagen wir mal so, führte Opfer aus, Yajnas, um damit Uvashis himmlischen Planeten zu erlangen und auf dem im Himmel praktisch weiter zusammen zu sein mit seiner Freundin. Davor waren Yajnas nur zur Zufriedenstellung Vishnus ausgeführt oder Gottes ausgeführt. Pururava aber nahm den Vorgang des Yajnas und wollte damit unbedingt die himmlischen Planeten erreichen, um dort zu genießen. Das war praktisch der Anbeginn fruchtbringender Handlungen. Nicht, wo man etwas tut, um damit besser also sich sein sinnliches Ziel zu erfüllen. So diese materiellen Wünsche sind in jedem Fall besser nicht da zu haben. Denn ganz gleich, wo man hinkommt, in welche Kategorie man sich befindet, man wird leiden am Ende. Deswegen gibt Krishna hier in diesem Text die Unterweisung, dass der Devotee es lernen muss, wie der Ozean zu sein, der unbewegt bleibt, auch wenn Flüsse in ihn hineinkommen. Das Beispiel von Krishna. Wünsche werden immer in uns hineinfließen. Aber wir müssen es lernen, unbewegt zu sein. Wir müssen die Neigung aufgeben, darauf einzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Raum jetzt viele Wünsche sind. Manche haben bestimmt den Wunsch, es wäre so schön, jetzt bald Sri Vishnupad zu sehen. Das ist ein sehr, woher komme ich hier morgen? Andere haben den Wunsch, vielleicht noch etwas zu essen, denn das Sankirtan war sehr anstrengend und es gab nicht schön gut zubereitete Sache. Ich muss zugeben, ich würde gerne heute noch ein Sweet essen. Ich habe so lange keine Sweets mehr gegessen. Nicht? Also es ist ein Wunsch. Es ist also man kann sich wirklich untersuchen. Wir haben Wünsche. Ich glaube, das ist, was unter Schlussstrich da bleibt. Die Frage ist jetzt, wie wollen wir mit diesen Wünschen umgehen? Im materiellen Leben gehen wir sofort darauf ein und wollen sie auf irgendeine Kost ist, was es wolle, erfüllen. Aber ein Krishna-bewusster Mensch ist unbewegt dadurch, wenn diese Wünsche kommen. So heißt es. Das ist wie der Ozean. So, wie können wir werden wie der Ozean? Wie kann der quirlige Thomasius, du hast immer Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren bei Lectures. Wenn Witze kommen, dann kannst du. Wie kann er lernen, wie der Ozean zu werden? Ne? Das ist ruhig, stetig, dicht und junger Bursche, lebensfreudig und so weiter. Wie kann er dazu kommen? Das ist eine Riesenfrage, finde ich. Wir haben hier keinen Thomasius übrigens. Das ist eine fiktive Person. Der fiktive Bhakta Thomasius oder die fiktive Bhaktin Ulrike. Wie können diese Person jung an Jahren dazu kommen, wie der Ozean zu werden, so tief wie der Ozean? Das ist doch eine Frage. Bist du so tief wie der Ozean, Krishna Shakti? Private Frage, daraus kannst du privat beantworten. Bin ich so tief wie der Ozean? Das ist eine private Frage, muss ich mal beantworten bei Gelegenheit. So, diese unberührte Position kann erreicht werden von Haridas Thakur, von jemandem, der Freude gefunden hat im Chanten der heiligen Namen. Prabhupada geht diese Frage sehr systematisch an in seinen, ich habe gerade die Vorlesungen gelesen, zu dieser Sektion der Bhagavad Gita, und er spricht davon, wie selbst große Persönlichkeiten nicht unbewegt sind, wie zum Beispiel Brahma, der eine Tochter hatte namens Sarasvati, die die schönste weibliche Form im Universum war und der völlig sich selber vergaß und so undezent war, dass er ihr mit materiellen Wünschen nachsetzte. Erst nachher holte er sich ein und war so beschämt, dass er seinen Körper aufgab. Brahma ist das kultivierteste Lebewesen im Universum. Von ihm emanieren die vedischen Schriften. Sagen wir mal, sie emanieren von Vishnu, aber auch Brahma spricht die vier Vedas. Deswegen hat er die Köpfe. Also ursprünglich von Narayana und dann Brahma wiederholt sie. Wiederholt den Gayatri-Mantra. Gayatri-Mantra wird auch von ihm gesprochen. Aber auch er hat Schwierigkeiten. Haridas Thakur dagegen wurde von der Agitation der Wünsche ebenfalls konfrontiert. Er wurde sehr stark versucht, zweimal, einmal beim zweiten Mal von Maya Devi höchstpersönlich. Es hieß, dass sie so schön war, dass sie, wenn sie Bewegung machte, so attraktiv war, dass Brahma seine Sinnenkontrolle verstärkt. Wir kennen gar nicht in unserer Zivilisation schöne Frauen, es gibt die nicht. Es gibt nur relative Verständnisse von Schönheit entsprechend der Bedingtheit, die die einzelnen Menschen haben. oder schöne Männer. Man sagt, Michael Jackson ist ein schöner Mann, weil er so eine schöne Nase hat und so Wulstlippen. Also, es geht noch nicht so sehr in einen Bereich, der nicht als schön angesehen wird. Aber wir hören von Chitra, oder von Upavahana, einem himmlischen Gandhava. Der kam einmal vorbei an einem Ort, wo Chitra, der König der Gandhavas, mehreren Mädchen das Tanzen beibrachte. Und er schlug so den Rhythmus und die Mädchen übten dazu das Tanzen. Und er machte die Augen zu und in dem Moment kam Upavahana vorbei. Und die Mädchen sahen ihn und liefen ihm sofort nach. Also als er die Augen aufmacht, waren seine ganzen Tanzkursus weg. Das sind so von den himmlischen Planeten, so die Beschreibung, die da sind. Also wir kennen das gar nicht in dieser Welt. Wir brauchen also keine Anhaftung zu entwickeln, weil das gibt es nicht, Schönheit auf unserem Planeten. Es ist nur ein sehr relativer und etwas komischer Standard, den wir hier haben. Also Hargas Thakur wurde also vom Maya-Devi, das war die Superkosmosfrau sozusagen, persönlich auf die Hörner genommen oder angebohrt, wenn man das in kontemporärer Sprache ausdrücken will, persönlich in Versuchung gebracht. Aber Hargas Thakur war so im Krishna-Bewusstsein vertieft, dass er nicht in keinster Weise agitiert war. Er war wie dieses Bild von Krishna, der Ozean, der selbst mit Flüsse hineinkommt, ungestört bleibt. In der materiellen Welt ist jeder beeinflusst von diesen materiellen Wünschen. Nur jemand, der unter den Schutz von Krishnas innere Energie kommt, also im Krishna-Bewusstsein verankert ist, kann diesen sehr starken Wünschen nach materieller Sinnbefriedigung nachgeben. Und der Prabhupada hatte ein sehr interessantes Beispiel gegeben, wie illusionär diese Wünsche eigentlich sind. Er sprach von Schaufensterpuppen in einem Schaufenster. Wenn die Puppen gemalt werden mit Plaster, es gibt ein Paris-Plaster, wie sagt man, Knetmasse oder Masse, Plastikmasse wahrscheinlich, so. Dann sind sie nicht sehr anziehend, weil es ja nur Plastik ist. In dem Augenblick, wo jedoch der Anstrich rüberkommt, Bauchnabel und rote Lippen und alles Mögliche, in dem Augenblick werden Anziehungen geboren. So ist es auch mit diesem physischen Körper. Die Masse des Körpers ist nicht sehr anziehend. Wir können da mal Radharadya Prabhu fragen, der aus einer Ärztefamilie kommt und der uns sagen kann, also wenn die Haut da schon die dünne Haut abgezogen ist, dann sieht das überhaupt nicht fantastisch mehr aus, das Ganze. Nicht toll. Mich hat gestern ein Freund Krishna da aufgeklärt. Der ging in Kiel zur Notfallstation und sah da Leute, die also, wo die Haut fehlte, nur am Kiefer. Und der solch einen Schreck gekriegt hat. Er sah seinen Vater, der an Apparate angeschlossen war. Und hier war das so geöffnet. Und er musste beim Sprechen immer so die Klappe zumachen, damit die Luft auf die Stimmbänder kommt. Nicht? Er wurde also ernährt durch so Metall, das hier in den Hals geht. Er sah seinen Vater da an der Maschine und sitzen und er sah, wie ihm, ich möchte euch das Detail ersparen, das wäre wirklich, wir haben hier Mädchen unter 18 da, Adal und ihre Freundin, ja, ich will das nicht so ausmalen jetzt, sonst träumen die schlecht. Wirklich, es gab da wirklich heavy Sachen, die er mir erzählt hat. Und der sagt so, er ist ein starker Mensch, er reitet Hengste zu, nicht? Aber das war so hart, dem sind die Knie weich geworden, als er das gesehen hat, wie die Haut nicht mehr so, die Bedeckung der Haut nicht mehr da war. Der ist so wankend so um die Ecke gegangen und krach, lag er da und wachte auf, als ihn die Krankenschwestern mit frischem Wasser übersprenkelt haben. Und er sagte, wie konnte das geschehen? Ja, sagten die Krankenschwestern, wenn die Haut nicht mehr da ist, dann sieht man, was der physische Körper wert ist. Und die war sehr interessiert an Reinkarnation, diese Krankenschwestern, nicht? Also weitergehen. So, die Sache ist tatsächlich, diese Anziehung Mayas ist sehr, sehr dünn, wie der Hauch von Farbe. Es ist nicht sehr, wie soll ich mich ausdrücken, tief. Es gibt Lieder, My love is only, no, your love is only skin deep. Kennt ihr vielleicht von früher. Nicht? Dieses eine, die ganze materielle Zivilisation ist auf einer sehr oberflächlichen Ebene, weil dort kein Wissen von der ewigen Seele ist. So, ein Devotee, dem das klar wird, der kriegt nicht weiche Knie, sondern der fängt an zu singen. Hari Hari Bifale Janama Ganainu. Das ist ein Lieblingslied vom Prabhupada und ich würde es gerne mal, also ich werde euch nicht zumuten, das mein Vorsingen zu hören, aber ich möchte die Übersetzung euch sehr gerne vorlesen. In diesem Lied tut der Vaishnava Abstand nehmen von diesem illusionären materiellen Freude und sagt, ich krieg's zusammen, wenn das Buch nicht gerade da ist. Ja, oh Hari, Hari, ich habe absichtlich Gift getrunken mit dieser materiellen Freude. Wisst ihr, was passiert, wenn man absichtlich Gift trinkt? Man wird ein Geist. Prabhupada hat gesagt, wie in Cromwell. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit der Esoterik früher befasst habt, bevor ihr zum Krishna-Bewusstsein kam. Es ist ein Ort in England, wo man heute immer noch die Geister poltern hört. Die sind da und gehen weiterhin ihren Tätigkeiten nach. Die können sich nicht lösen von diesem Ort und das rummelt und rammelt über Nacht. Cromwell. Vielleicht mal besuchen, wenn man in der Nähe ist, um das Bild zu sehen. Nicht? So ist es mit jemandem, der dieses materielle Leben nachgeht. Er tut Dinge, die eigentlich schädlich für ihn sind und geht einer sehr ungewissen Zukunft entgegen. Einer sehr ungewissen, trüben und dunklen Zukunft im materiellen Leben. Nun, ist das alles, was wir heute Abend sagen wollen zu dem Thema, wie wird man tief im Krishna-Bewusstsein? Du musst werden wie Haridas Thakur. Ist das das Einzige, was wir den jugendlichen Thomasius und der jugendlichen Ulrike anbieten können heute Abend? Oder dem Krishna das und der Madhava Dasi? Nicht? Eigentlich ist unser Hauptpunkt, den Prabhupada immer wieder macht, damit man tief wird im spirituellen Leben, dass man einen hohen Geschmack entwickelt im spirituellen Leben. Das ist ein denkbar einfacher Punkt, aber Srila Prabhupada hat diesen Punkt immer wieder aufs Neue wiederholt. Was suchen wir, wenn wir Sinnbefriedigung haben wollen? Wir suchen nach einem bestimmten Geschmack, der auch als Rasa bezeichnet wird. Nicht? Wir versprechen uns zum Beispiel, indem wir bei schöner Musik vor einer Toastschnitte mit Käse und Tomaten drauf sitzen, dass ein Geschmack entsteht. Du willst das dann vielleicht ein bisschen lauter stellen und versuchen so rumzuhören. Ich spreche von den frommen Versuchen, Geschmack zu entwickeln. Es gibt viel andere. Ich will jetzt nicht so krasse Beispiele benutzen, weil wir Kinder in der Zuhörerschaft haben. könnte ich schon was finden, was euch stutzig macht, aber wollen darauf verzichten wir heute. So, wir suchen im Grunde genommen nach einem Geschmack, der da auftaucht. In der materiellen Welt taucht dieser Geschmack, den wir suchen, sehr, sehr selten auf. Und wie wir sagten, gibt es immer danach leidvolle Dinge. Du kannst nicht einfach nur den von der materiellen Energie Geschmack kriegen. In der gleichen Menge, wie Geschmack da ist, kommt auch der Preis. Der Bhakti Rasa oder der Geschmack, der durch Hingabe zu Krishna entsteht, ist ein Geschmack, der nicht zeitweilig ist. Er ist ein Geschmack, der niemals, sagen wir mal, kleiner ist als die Erwartungen, sondern immer viel, viel größer. Dieser Bhakti Rasa wird von Vishwanath Chakravarti Thakur mit Beispielen gegeben. Er sagt, ein sehr durstiger Mensch, der durch nach einem langen Irrweg durch die Wüste unter einen schattigen Baum kommt und dort kühles Rosenwasser trinkt, der hat eine große Wertschätzung für das. Der ist total glücklich. War immer richtig durstig? So, wenn man richtig durstig ist und dann richtig heiß und erhitzt ist, und stellt euch dann vor, kriegt man dieses kühlende Rosenwasser. Wie schön das ist. Oder stellt euch einen Menschen vor, der so krank ist, dass alle seine Bewegungen schmerzen. Und dann kriegt er plötzlich Amrita. Das ist der Nektar der Unsterblichkeit. Das ist nicht nur etwas, was gut schmeckt, sondern was seine Sinne mit neuer Kraft versorgt. Dass er aufstehen kann, laufen kann, alles tun kann. Nicht? So ist diese sind Beispiele, die gegeben werden von Vishwanath Chakravarti Thakur, um uns den Bhakti Rasa irgendwie verständlich zu machen. Den Geschmack im hingebungsvollen Dienst, den bekommt jemand, der sich nicht mehr, der aufhört in der Welt zu suchen und der sich einfach vornimmt, ich muss meine Zufriedenheit im Leben bei den Lotusfüßen des Herrn erlangen. Nicht? Das ist das. Wer diese Sicht nicht verliert in seinem Leben, er wird manchmal sogar merken, wie Neigung, Wünsche nach Sinnbefriedigung auftreten. Das ist natürlich, solange man einen Körper und einen Geist hat. Aber er wird nicht die Neigung haben, diesen Wünschen nachzugeben und somit sein spirituelles Leben zu riskieren. Auch ein Devoti will Geschmack haben. Auch ein Devoti will Rasa haben. Aber er sucht nach diesem Rasa am richtigen Ort, nämlich bei den Lotusfüßen Krishnas, die er hofft zu erlangen durch seinen Service zu Krishna. Das ist die Flucht nach vorne, dass wir unseren Service für Krishna ausführen und diesen Nektar dann kosten, der unsere Sinne beleben wird und unsere ganze Persönlichkeit beleben wird. Zu Ende möchte ich euch gerne ein Beispiel von einem solchen Devoti geben, der das tut. Ich weiß, dass einige von euch dieses Jahr nach Sridharmayapur aufbrechen werden und vielleicht, wenn sie wenn sie eine gewisse Entschlossenheit haben, diesen Ort aufsuchen, über den ich euch, der verbunden ist mit dem Devoti. Dieser Ort heißt Ambika Kalna. Und kann erreicht werden, indem man mit dem Boot nach Navadvip fährt vom Sridharmayapur-Projekt und von dort dann in den Zug einsteigt, der nach Katwa fährt und nach zwei Stationen aussteigt und dann mit einer Rikscha sich fahren lässt. Man kann nur Gori das Pandit, um den geht es. Nicht? Im Chaitanya Charitamrita, vielleicht habt ihr das gemerkt, werden immer genaue Ortsangaben und wie man dorthin kommt gegeben. Das steht da aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir verstehen, dass das eine geografische Wirklichkeit ist. Und wenn man versteht, es gibt diese Orte, dann ist natürlich der Wunsch da, ja, da fahren wir mal hin. Nicht? Deswegen machen, also Ambika Kalna ist bekannt für Goridas Pandit, der Chaitanya Mahaprabhu sehr lieb war. Goridas Pandit hatte von Chaitanya Mahaprabhu einmal ein Ruder geschenkt bekommen. Ich möchte euch fragen, was für ein ungewöhnliches Geschenk, ein Ruder. Wozu, was soll denn mit dem Ruder ausgedrückt werden? Und die Antwort ist ganz einfach. Goridas Pandit, das hat Chaitanya Mahaprabhu angedeutet, rudert alle gefallenen Seelen über den Ozean des materiellen Daseins. Hat das was mit euch zu tun? Ist das relevant, diese Sache über den Ozean des materiellen Daseins? Er hat sogar eine Gita handgeschrieben und Chaitanya Mahaprabhu hat ihn dabei gesehen und hat dann auch einen Vers in diese Gita eingeschrieben. Wir können diesen Vers noch immer sehen. Und sich zeigen lassen für ein paar Rupien. Goridas Pandit sagt, wurde täglich von Chaitanya und Nityananda besucht und sagte dann eines Tages, als sich Gornitai wieder verabschiedeten, ihr könnt jetzt nicht gehen. Jedes Mal, wenn ihr geht, kriege ich solche Trennungsschmerzen. Chaitanya und Nityananda, aber wir haben so viele Devotees, die wir sehen müssen. Können nicht bei dir bleiben. Bleiben die? Aber wir werden es arrangieren, dass wir immer bei dir sind. Und dann gab ihm Chaitanya Mahaprabhu Devis von Gornitai. Große, lebensgroße Devis von Gornitai. Kann man immer noch sehen, diese Devis. Und Goridas sagte, so einfach ist das nicht. Dann sollen doch die mit dem Boot über den Ganges gehen. Bleibt ihr hier. Und daraufhin fingen die Gornitai-Devis an zu gehen. Tatsächlich. Sie bewegten einen Schritt vor den anderen und gingen ganz natürlich weg. Und Chaitanya und Nityananda wurden zu Devis. Sie hatten nicht einen Teebecher mit Kräutertee. Die standen dann so da. So wie das Pandit lief also den Gehenden nach und sagte, ich bin jetzt total verwirrt, aber ihr bleibt hier und die anderen können gehen. Daraufhin gingen die zu Deti gewordenen, jetzt komme ich auch schon in den Titel, die zu Deti gewordenen Chaitanya und Nityananda, die fingen an zu gehen. Und die Dedis, die angefangen hatten zu gehen, blieben stehen. Dann ist das ein bisschen mathematisch artig. Und dann, ihr kennt es ja vielleicht auch schon, drehte sich das immer um und wechselte immer, bis schließlich Goridas Pandit sich geschlagen gab. Und mit den Dedis, verstand die Dedis sind identisch mit Gornitai, sie zu seinem Altar trug und dort regelmäßig verehrte, bis diese Devis einmal wieder vom Altar wegliefen. So, anyway, sie kam dann wieder zurück, das ist eine andere Geschichte. Seit dieser Zeit, darauf kommt es mir an, ist dieser Tempel so eingerichtet, dass die Pujaris immer den Darshan ganz kurz halten, vielleicht den Bruch da 30 Sekunden vielleicht, und dann der Vorhang schon zu, damit die Dedis nicht wieder weglaufen können. Das ist die Idee. Wir haben das nicht gewusst. Wir waren da mit Rama Priya, glaube ich, und du warst auch da, Gadadha. Und wir haben die Ehrbietung gemacht, als der Vorhang aufging. Und als wir aus der Ehrbietung rauskamen, war der Vorhang schon wieder zu. Da haben wir dann bei dem nächsten Mal nicht keine Ehrbietung gemacht. Übrigens, der Trick ist, man geht von der Seite und guckt von der Seite. Dann kann man ständig gucken und da schon nehmen. Falls jemand mal von euch da hinkommt. So, der Punkt, um den es mir hier geht, ist, dass die Detis von Gornitai da sind und eine von zwei wichtigen Adressen darstellen in dieser Welt, wo wir Krishna bekommen können und ein Rasa, einen Wohlgeschmack erhalten können. Es gibt für die Gaudiya Vaishnavas zwei Adressen, wo Krishna immer anzutreffen ist. Einmal deiner transzendalen Bildgestalt und dann im Heiligen Namen. Wenn wir diese beiden Adressen regelmäßig aufsuchen können und langsam eine Zuneigung und eine tiefe Wertschätzung entwickeln können, werden wir niemals das Gefühl haben, dass wir innerlich leer sind und keine Rasa haben und somit in uns wieder weltlichen Dingen zukehren. Das müssen wir praktizieren in diesem Leben. Ja, Hare Krishna, also wir müssen werden wie Gauri das Pandi, wie Hari das Thakur. Zu Deutsch gesagt, lasst uns Zuflucht suchen. Hari das Thakur hat beim Heiligen Namen Zuflucht gesucht und Gauri das Pandi beim Detis. Das sind die beiden Adressen, wo wir Krishna immer erlangen können. Prabhupada hatte gesagt, wir kennen die Telefonlinie von Krishna, fast niemals besetzt. Wir müssen natürlich voller Aufmerksamkeit schenken. Das bedeutet, dass wir uns von dem falschen Ego trennen. Nur, dass du den letzten Punkt noch mitkriegst. Wir müssen uns trennen von dem falschen Verständnis von Ich und Meins. Gut, Hare Krishna, hiermit sind wir an ein, glaube ich, schon überfälliges Ende angekommen. Es ist schon 9:05 und es ist etwas spät. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Zeitpunkt, die ihr noch gerne stellen möchtet? Zum Thema Adi Shesh Prabhu? Ja. Ja, darf ich mal, Jonas, du bist von der schnellen Garnitur, und rennst du bitte mal nach oben und holst von meinem Schreibpult dieses Gita Lecture, das ist ein rotes Buch, das ich gerade gelesen habe. Aber schnell, nicht so hügelig. So, Prabhupada behandelt diese Frage. Ich will Adishis Frage nochmal wiederholen. Wie kommt es, dass Brahma von dieser Sinnes sich nicht im Griff hatte? Nicht diese blöde Episode mit Sarasvati da. Also seine Tochter, Prabhupada schreibt das da. Seine Tochter da ihm dazwischen lief. Nicht? Das ist ja Kindesmissbrauch, wollte er ja machen. Das ist also heavy, also es ist wirklich skandalös. Ich müsste lieber nicht drüber sprechen, sonst wäre das schon ganz schlimmlich. So. Ich will euch das mal vorlesen, ich kann das mich nicht, gerade nicht erinnern. Weil so, als Hari das Thakur, Brahma ist doch Hari das Thakur, wieso konnte er als Hari das Thakur sich da leicht einfangen und hatte no problems mit dieser Thematik? Und das soll jetzt vom Prabhupada beantwortet werden. Ja. Ja. Ich bin verwirrt, sagt Kama Krishna. 1968 sagte das. Hier steht, dass reine Gottgeweihten wie Hari das Thakur nicht Maya Devis Versuchungen erliegen. Doch selbst Brahma und Lord Shiva sind heruntergefahren. Ich dachte immer, das wären reine Geweihte des Herrn gewesen, Prabhupada. Nein. Sie sind reine Gottgeweihte, das ist ein Guna-Avatar. Brahma ist die höchste Persönlichkeit in diesem materiellen Universum, er ist der Vater aller Lebewesen. Natürlich, wenn wir jetzt sorgfältig Hari das Thakur studieren, ist er im Hinblick auf frommen Dienst in einer größeren Position als Brahma. Obwohl er als Inkarnation Brahmas angesehen wird, als Brahma Haridas. Wir sollten also nicht gestört sein, wenn wir sehen, dass Brahma und Shiva gefangen wurden vom Maya. Wir sollten stattdessen die Unterweisung nehmen, dass sogar Brahma und Shiva manchmal Mayas Opfer werden. Ganz zu schweigen dann von uns. Deswegen sollten wir sehr, sehr achtsam sein. Es gibt die Möglichkeit, herunterzufallen, selbst wenn man auf der Stufe von Brahma und Shiva ist. Ganz zu schweigen von gewöhnlichen Personen. Deswegen sollten wir sehr strong die Neigung zum Krishna-Bewusstsein haben, wie Haridas Thakur. Dann werden wir leicht in der Lage sein, der Verlockung Mayas zu widerstehen. Das muss man verstehen. Nicht, dass wir denken, oh, Brahma hat ja diese Schwäche gezeigt, er ist schwach, dann habe ich ja grünes Licht. Bei mir ist es okay, schwach zu sein. Nur macht ein Devotee sagen, wir haben ja alle die Skandale schon gehört in unserer Bewegung, oder? Bagdad, wenn ihr ein Ort sucht, wo es Skandale gibt, wir kennen das auch, kann man auch hören, man braucht nicht bunte zu lesen. Nicht? Wir haben Menschen in unserer Bewegung. Menschen haben manchmal Skandale auf ihrem Weg zurück nach Hause. So, nun macht man denken, oh, das hört man manchmal. Der und der ist gefallen. Ich bin gar nicht so qualifiziert. Ich werde doch erst recht fallen. Kennt ihr diese Logik? Das ist sehr oft. Aber das ist keine richtige, ich möchte dazu etwas sagen. Wege, den Affenweg und den Katzenweg. Am Affenweg tut sich das schwache Äpplein an der Affenmutter festkrallen. Und wenn die dann durch den Wald rast, muss sie sich festhalten. Und sehr oft kommt es da zu Unfällen. Ich habe das eingehend studieren müssen, weil mir einmal ein kleiner Affe direkt beim Schänden auf dem Schoß gelandet ist. Bon! Hallo! Einmal, das vergesse ich nie, da ging ich gerade so zur Gurukul, stell dir das mal vor, und irgendwie dachte ich, jetzt muss man da langsamer gehen. Und platsch ist so ein Affe beim Turn plötzlich vom Ding runtergefallen, vom Dach runtergefallen, der hatte sich vergriffen, so ein kleines Äppchen, oder es war wohl mit der Affenmutter. Richtig, es war mit der Affenmutter, es war genau mein Beispiel. Das ist runtergefallen und ist gestorben auf dem Boden. Wir haben gechantet wie verrückt und auch die Affenmutter wusste auch, jetzt, die stand auch dabei und hat geweint natürlich. Das ist ja auch tragisch. Und so weiter. Das ist, kommt öfters zu Unglücken dabei, bei dieser Affentransportation. Weil sich das Schwache anders, weil es hier die Frage, ob man fällt oder nicht, das ist eine Frage, die von der schwachen Seite beantwortet wird. Das schwache Äffchen. Es gibt aber den Katzenweg, wo die starke Katzenmama das Junge, das schwach ist, trägt. Und da kommt es nicht zu Unglücken. So leid. Weil hier Stärke entscheidet über Fall. So wer ganz und gar Krishna, wer Krishna hingegeben ist, braucht nicht zu fallen. Denn Krishna beschützt ihn. Bhakta Vatsala ist er doch. Der Freund der Gottgeweihten. Dina Bandhu. Kennt ihr den Namen Dina Bandhu? Der Mitleid hat, Dina, Mercy hat. Zu den Gefallenen. Daya Sindhu ist er, Krishna. Der Ozean, Sindhu von Barmherzigkeit. Das sind Dinge von Krishna. Ein Devoti, der bei Krishna Zuflucht sucht, der kann nicht zu Fall kommen. Deswegen sagt Prabhupada, es ist nicht so, dass jeder fallen muss, weil wir denken, oh, Brahma und Shiva sind gefallen. Dann werden wir auch fallen. Das ist nicht rechtfertigte Argumentation. Viertel nach neun, das ist viel zu spät geworden. Srila Prabhupada Gide, Srila Gaudiya Gide, Gaudiya Premanandi Hari Hari Bol.